Ja, Folge 2 von Wo ich schon mal da bin, der Podcast von und mit Judam and Friends. Herzlich willkommen an alle Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen. Ich bin Christine von Judam. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Auch heute bin ich natürlich wieder nicht alleine. Und bevor wir gleich unseren tollen Gesprächsgast für heute vorstellen, begrüße ich auch meine Kollegin von Judam, die Dorit, Dr. Dorit Düker, die heute meine Co-Moderatorin ist. Und Dorit, du hast dir einen Gast heute eingeladen und ich weiß, wir alle haben uns da mega drauf gefreut. Magst du uns kurz sagen, wer das ist?
Ja, total. Das mache ich sehr, sehr gerne, Christine. Denn wir dürfen heute Frau Dr. Tanja Fischer aus Potsdam bei uns im Podcast begrüßen. Und in Vorbereitung auf unser heutiges Gespräch dachte ich mir, wäre es doch eigentlich ganz lustig, wenn ich sie nicht vorstelle, sondern ausnahmsweise mal ChatGPT. Und die Idee kam mir in der Tat am Wochenende, als ich Tanja in Potsdam gesehen hatte und wir auch über soziale Medien und so weiter einen Workshop hatten. Und das habe ich dann getan und gefragt, ChatGPT, erzähl mir bitte mal etwas über Frau Dr. Tanja Fischer. Und das würde ich gerne mal nutzen, um in den Podcast einzusteigen und euch das vorlesen. Und ihr braucht auch keine Sorge haben, das ist kein Roman oder irgendwas dergleichen, aber eine kurze Zusammenfassung über dich, liebe Tanja. Also, hier steht: Dr. Tanja C. Fischer ist Fachärztin für Dermatologie und Venerologie mit Spezialisierung in der Lasermedizin und Allergologie. Sie ist die ärztliche Leiterin des Haut- und Laserzentrums in Potsdam und Berlin. Nach ihrem Medizinstudium in Marburg, Gießen, Ferrara und Baltimore promovierte sie in Gießen und arbeitete anschließend an der Charité in Berlin. 2005 erlangte sie die Facharztanerkennung für Dermatologie und seit 2006 leitet sie das Haut- und Laserzentrum. Ihre Expertise umfasst neben der allgemeinen Dermatologie insbesondere die Lasermedizin, die zur Behandlung verschiedenster Hautprobleme wie Gefäßveränderungen, Pigmentstörungen und Akne eingesetzt wird. Dr. Fischer hat das Zentrum mit moderner Ausstattung zu einem führenden Anbieter im Bereich der ästhetischen und medizinischen Hautbehandlungen ausgebaut. Das sind nicht meine Worte, sondern von ChatGPT. Tanja, findest du dich da wieder oder haben die irgendetwas Wichtiges vergessen oder stimmt sogar eventuell etwas nicht? Was ist dein Eindruck?
Ja, man ist ja immer erstmal etwas schüchtern betroffen. Also auch nochmal vielen Dank für diese Einladung. Und wenn man sowas hört, das ist immer, glaube ich, eher unangenehm, wenn man sowas über einen lesen kann. Und trotzdem ist es ja auch sehr schmeichelnd und schön. Doch, ich erkenne mich da sehr gut wieder und da merkt man auch, wie schnell die Zeit vergeht. Eine Sache, wo ich dann wirklich noch mal ein bisschen gucken muss, ist ja, mein großes Thema ist ja eigentlich Hautkrebsprävention und Vorsorge. Und das war auch immer ein Forschungsthema von mir. Da müssen wir noch mal ChatGPT ein bisschen auf die Sprünge helfen, dass das noch mit reingehört.
In der Tat, ein guter Hinweis, das kam gar nicht vor.
Beschwerdebriefe ab jetzt, bitte.
Also, weil das gehört ja dazu, zur Haut, schön und
ja,
gut.
Ja, absolut, absolut.
Insgesamt aber ein deutlich beeindruckender Lebenslauf und ein wirklich cooler Background, was natürlich auch erklärt, warum wir dich heute eingeladen haben, liebe Tanja, weil wir natürlich uns immer über tolle, interessante, spannende Gesprächspartner freuen. Meine Frage dazu wäre tatsächlich, also du bist heute bei uns, weil du Dermatologin mit einem beeindruckenden Lebenslauf bist. In welchem Podcast wärst du denn heute, wenn du nicht Dermatologin geworden wärst? Was wär's dann? Gab es jemals überhaupt eine Alternative dazu?
Ja, das ist wirklich ziemlich schlimm, weil ich schon als Kind mit Leidenschaft Doktor gespielt habe, sehr zum Leidwesen meiner Eltern und auch alles verwickelt habe, auch von Teddybären über Puppen, über Menschen. Das war schon immer ein ganz großes Ding. Ich liebe einfach zu gucken, zu fummeln, zu behandeln, mich zu kümmern. Und das ist eigentlich was ganz Schönes, dass es noch jetzt doch 25 Jahren immer noch der Fall ist und dass ich das wirklich sehr, sehr, sehr gerne mache. Und jeden Tag, wenn ich aufstehe, sondern immer noch sehr gern zur Arbeit gehe. Ich glaube, eine andere Leidenschaft, die ich schon habe, ist, mich um Kinderwohl zu kümmern. Ich glaube, das wäre so, oder das mache ich auch parallel. Das ist mir eine Herzensangelegenheit, dass unsere Kinder und Jugend glücklich und gesund aufwachsen. Allein schon aus Egoismus, dass wir dann gut alt werden können.
Wie machst du das? Wo engagierst du dich da?
Also ich habe ganz viel mit der Arche gemacht. Hier in Potsdam gibt es auch eine Arche. Und dann hast du gemerkt, ganz schnell, irgendwie würde man selber noch ein bisschen auch mitbestimmen und mitwursteln. Und dann haben wir einen Kinderverein gegründet, wo wir von Leuten Geld sammeln und sehr unbürokratisch sind. Das heißt, man kann über eine WhatsApp, wenn man Wünsche hat, dass irgendein Verein neue Trikots braucht, bis hin zu größeren Sachen, dass man praktisch auch Geldwünsche an uns rankommen kann. Und dann merkt man ganz schnell, Mensch, ich würde gerne was Cooles machen, wie zum Beispiel Nachhilfe geben, und zwar, dass Abiturienten sozial schwächeren Kindern Nachhilfe geben. Und die werden alle so viel besser. Also müssen wir aufpassen, dass uns da die Zeit nicht davonträgt, weil ich da ganz viele Sachen einfach erzählen könnte, angefangen auch von Handys, dass man das wirklich den Jugendlichen ganz spät erst eigentlich erlauben sollte, solche Internet-Handys, dass sie viel mehr rausgehen müssen zu spielen und dass sich ein 12-jähriger Junge manchmal gar nicht mehr verabreden kann, ja, weil das die Eltern gar nicht erlauben und die dürfen gar nicht nirgendwo hinradeln, aber im Netz dürfen sie Ballerspiele machen, schon mit 10 Jahren. Und das macht ganz viel mit uns Kindern oder mit den Kindern. Also von daher, und jetzt machen wir gerade so ein großes Hausbootprojekt mit einem Kinderpsychiater, wo wir jetzt 1,2 Millionen Euro sammeln und ein ganz neues Pilotprojekt machen, dass wir sagen, Kinder müssen raus in die Natur, um gesund zu werden und auch gesund zu bleiben.
Können wir dich damit noch unterstützen, indem wir hier einen Aufruf starten? Wo kann noch Geld reingeworfen
Ja,
werden?
also sehr gute
Wir haben
Idee.
eigentlich so eine ganz, auch so ein, was mir wichtig ist, dass oft helfen wirklich die, die gar nicht so viel Geld haben, am meisten. Und ich würde eigentlich eher aufrufen, dass Leute, die mehr Geld haben und was Sinnhaftes machen wollen, dass die wirklich uns finanziell unterstützen. Und zwar geht es eins zu eins dorthin, wo es hin muss, nämlich zu den Psychiatern, die einfach ganz tolle Projekte machen mit Kindern. Und unser Verein heißt KIHI, Kinderhilfe. Okay.
Also
Alle
KIHI, KIHI.
Daten und Informationen dazu
Ja.
werden wir im Nachgang noch von dir einsammeln und die packen wir hier mit in die Shownotes, sodass unsere Zuhörer und Zuhörerinnen dann genau wissen, was sie noch machen können. Also
Ja, weil
Aufruf an
30
alle.
Prozent der Kinder brauchen Hilfe. Und auch junge Ärzte, ich merke, dass ganz viele, auch junge Ärzte, so unter 30, oft fast Ängste haben, auch wenn sie handeln sollen, eigene Verantwortung übernehmen sollen. Und das geht ja jetzt auch ein bisschen in unseren Podcast rein, dass man wirklich auch für die jungen Kollegen einfach da sein muss. Und das fängt damit an, dass man die schon stärkt. Und das fängt im Kindesalter an. Aber wir sehen das eben auch ganz viel bei jungen Ärzten, auch in der Ästhetik, die dann ganz viel Angst haben, Sachen zu machen und Fehler zu machen, weil man irgendwie Fehler gar nicht mehr zulassen darf in dieser Gesellschaft. Und das ist was, glaube ich, ganz Schlechtes. Weil jeder macht ja Fehler, der was macht.
Liebe Tanja, wir hatten ja schon gesagt, der ChatGPT-Lebenslauf, den wir gerade gehört haben, der war schon beeindruckend angeführt. Ich würde den gern noch um so ein paar kleine persönliche Noten ergänzen. Und zwar machen wir mit unseren Gästen immer so einen sogenannten Word-Rap. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Da würde ich dir einfach so immer zwei sich gegenüberstehende Klischeewörter zuwerfen, das ist wirklich Klischee oft, und dich bitten einfach aus dem Bauch heraus kurz und knackig eins davon auszuwählen und zu antworten.
Sehr gerne.
Legen wir einfach mal los. Berge oder Meer?
Mehr.
Sportwagen oder Familienkutsche?
Familienkutsche.
Fisch oder Fleisch?
Weder noch Fisch, Fleisch, was soll ich da? Fleisch.
Winter oder Sommer?
Sommer.
Und der ist schon fast vorbei, verflixt. Wein, rot oder weiß?
Rot.
Camping oder Cluburlaub?
Cluburlaub.
Kleines schwarzes oder Jeans und Hoodie?
Ach, wo ich mal ein kleines schwarzes.
Hund oder Katze?
Und
Süß oder salzig?
salzig.
Kino oder Theater?
Theater.
Leseratte oder Netflix-Junkie?
Leseratte.
Und jetzt nochmal geht's ans Eingemachte. OP oder Sprechzimmer?
Im OP-Sprechzimmer. Sprechzimmer.
Okay, vielen Dank. Also das nehmen wir zur Ergänzung. Das geben wir auch an ChatGPT weiter, Dorit, oder?
Nein,
Dass
unbedingt.
gefälligst zukünftig klar wird, dass für Tanja Fischer bitte immer Sommer zu sein hat.
Ja.
Mal sehen, auf welche der Themen wir nachher vielleicht noch ein bisschen genauer eingehen können. Aber Dorit, ich glaube, du hattest eine ganz spannende Frage, die wir im Vorfeld schon besprochen hatten, ne? Da bin ich jetzt auch
Ja,
sehr, sehr gespannt drauf.
ich auch. Du bist ja ein absoluter erfahrener Profi, wenn ich das so sagen darf, Tanja, was die Ästhetik anbelangt. Und ich habe mir immer die Frage gestellt, wenn man so lange in diesem Bereich arbeitet wie du, scannst du manchmal da die Menschen mit deinem Blick, ja, mit deinem ästhetischen Blick direkt so ein, also ganz automatismusmäßighaft, also sowohl im Beruf als auch privat, oder kannst du das komplett strikt trennen? Also weißt du, wie ich das meine?
Ja, ich weiß.
Ja.
Also das ist eine ganz tolle Frage und ich glaube, das ist eine Begabung, die ich habe, dass ich ganz strikt Privat und Business auch teilen kann. Also wir hatten ja die Praxis auch früher im Haus und ich konnte durch eine Tür gehen, den weißen Kittel abziehen und war in der Familie. Und wenn ich privat bin, ich glaube, das hört sich jetzt so ein bisschen pathetisch an, aber ich glaube, ich bin schon jemand, der lieber den Menschen irgendwie in die Seele guckt und dass das für mich das viel Schönere ist und das viel Wertvollere. Und manchmal sind die Leute fast sauer, wenn sie 10 Kilo abgenommen haben und ich spreche sie nicht gleich drauf an. Aber ich merke, dass mir das, obwohl es paradox sich anhört, weil ich ja auch in der Ästhetik bin, aber dass es mir egal ist. Ich sehe aber sehr gut. Das heißt, ich sehe schon Sachen. Ich glaube, ich kann auch oft Sachen nachvollziehen, wenn mir Patienten Sachen beschreiben. Ich sehe auch, wenn ich gefragt werde, vielleicht auch Sachen, die einem oder die vielleicht den Leuten auffallen oder was man vielleicht verändern oder helfen könnte, wenn einem was stört. Aber ich merke, dass mich vieles gar nicht, also wenn ein Mensch ganz viele Falten hat und der mich anlacht, dann ist das nicht so, dass ich denke, um Gottes Willen, der hat Falten, da muss man was tun. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Und manchmal sind ja die Leute fast so ein bisschen sauer, wenn man da nicht so voll drauf eingeht. Aber ich glaube, das ist auch so vielleicht auch mein Lebensmotto, dass man den Menschen erstmal so nimmt. Aber ich sehe eben ganz schnell, ob einer traurig ist, ob einer mit sich glücklich ist, wie die Augen aussehen. Weil das bestimmt ein bisschen die Therapie. Also jemand, der nicht glücklich mit sich selber ist, der kann wunderschön sein, der wird sich nie als schön empfinden. Deshalb vorhin auch bei der Frage vielleicht eher Sprechzimmer. Ich glaube, neben allem Tun müssen wir Ärzte den Patienten gut zuhören, auch was sie wollen und auch vielleicht gucken, wo die Nöte sind. Und die kriegt man manchmal leicht über so eine Falte, dass sie sich dann öffnen, aber oft stecken da ganz andere Sachen dahinter. Und ich glaube, das ist gerade als Arzt auch eine Pflicht, dass man das so ein bisschen kombiniert. Also nicht nur den Hautkrebs neben der Falte zu erkennen, sondern auch das Bedürfnis, was dahinter steckt.
Und sag,
Und das.
wenn du jetzt sagst, dass du das beruflich und privat wirklich strikt trennen kannst, wie in anderen Fächern auch, hast du es auch in der Ästhetik ja nicht immer nur mit Friede, Freude, Eierkuchen und Selbstoptimierung zu tun, sondern da sind ja auch Schicksale, die stattfinden. Auch die
Absolut.
nimmt man nicht mit nach Hause, die kannst du gut abtrennen vom Rest.
Ja, also das stimmt schon. Also manchmal hat man schon Schicksale, wo man dann denkt, oh Gott, oder wo man auch helfen will, wo man dann auch kreativ wird und viele Netzwerke kennt, viele Sachen kennt und Leute verbindet. Aber wisst ihr, manchmal hört man ja morgens auch einen Schicksalsschlag im Radio, dass irgendjemand gestorben ist oder irgendein Angriff war. Das nimmt man ja auch einen ganzen Tag irgendwie mit. Also ich glaube, traurige Sachen, aber man merkt, was man ändern kann und was man nicht ändern kann. Und wenn man manchmal so gefangen ist und man merkt, man kann nicht so gut helfen, wie man will, dann muss man sich auch schützen, weil ich muss ja stabil und gut sein und stark sein, damit ich auch gut für die anderen bin. Und deshalb muss man manchmal auch einfach sagen, Cut, da denke ich jetzt nicht drüber nach oder ich trauere jetzt erst heute Abend oder ich mache mir dann erst Gedanken. Und das kann ich ganz gut, dass ich wirklich berührende Themen abkappen kann und sagt, das schiebe ich jetzt in einen anderen Zeitfenster rein. Und das geht wirklich. Ich glaube, das ist auch was, was man jungen Ärzten vielleicht auch was an die Hand geben muss, ja, dass man lernt, dass alles seine Zeit hat und manches vielleicht erstmal nach hinten rausschiebt, um sich dann damit zu beschäftigen.
Tanja, gibt es bei dir eigentlich bei der Arbeit etwas, was dir besonders wichtig ist? sei es schwerpunkttechnisch? Wofür hast du vielleicht eine gewisse Leidenschaft? Was ist dir vielleicht auch im Team wichtig oder in der Arzt-Patienten-Kommunikation?
Das sind aber wirklich schöne Fragen, weil das ist, glaube ich, fast der Zeitgeist. Ich muss euch sagen, mir ist das Wichtigste, ich sage euch jetzt mal ganz was Egoistisches, weil ich glaube, so funktioniert das Leben. Wir müssen alle egoistisch sein, um gut zu sein. Und das Egoistischste ist, dass es muss mir gut gehen. Und deshalb möchte ich gerne in einer schönen Ambiente wohnen, deshalb, oder arbeiten. Ich möchte in dem besten Team sein. Ich möchte Friede, Freude, Eierkuchen um mich rum haben. Und wenn ich das mache, mir so schön mache, dann bin ich glücklich und dann bin ich gut. Und ehrlich gesagt, wenn man, wenn viele so ähnlich denken, dann geht es einfach auch der ganzen Gesellschaft besser. Oder jetzt hier uns im kleinen Team. Und deshalb legen wir extrem viel Wert auf ein gutes Miteinander. Und zwar nicht so ein gespieltes. Man darf auch mal Kritik üben, man kann auch mal was sagen. Aber wenn ich morgens hierher komme, muss, also anders, wenn ich zu Hause bin, denke ich, oh, ich will nicht weg, meine Kinder, meine Familie. Dann fahre ich zur Arbeit und dann bin ich auf der Arbeit und dann denke ich, oh, ist das schön hier. Und so, es muss immer da. Das muss immer irgendwie Spaß machen. Und ich glaube, das ist ganz viel auch im Hirn, dass wenn es einem nicht so Spaß macht, dass man sagt, so, dann mache ich jetzt aber, dass es mir Spaß macht. Oder wenn ich traurig bin, dass ich sage, jetzt denk mal an was Schönes oder was ist denn gerade gut hier. Und das sind solche blöden Floskeln, aber das hilft wirklich. Und das steckt auch andere an. Also meine Leidenschaft ist eigentlich, chronisch gut gelaunt zu sein. Und ich glaube, damit nerve ich auch manchmal Leute.
Ich glaube, es gibt Schlimmeres.
Aber dafür
Aber
müsste es in der Tat viel mehr Menschen geben, ne? Das ist absolut
ja,
so. Die gern
aber es
zur
sieht
Arbeit gehen,
aus.
die Spaß dran haben in dem, was sie tun, egal ob jetzt beruflich oder privat. Aber man findet sie so selten. Also mir kommt es zumindest so vor. Und das ist so schade, ne? Das
Ja,
raubt einem manchmal auch so ein bisschen.
ich habe irgendwo gelesen oder gehört, ich weiß es gar nicht mehr, dass es tatsächlich, das gibt ja zu allem Möglichen immer Forschungen und Umfragen und so. Und es ist tatsächlich eine bewusste Entscheidung, ob man den Tag heute gut finden wird oder nicht. Also man
Total.
steht morgens auf und sagt sich bewusst und entscheidet sich bewusst, etwas gut oder schlecht zu finden und sei es eben schon der ganze vor mir liegende Tag. Wenn man das mal gerafft hat und wenn man
Ja,
das irgendwie
genau.
technisch
Sehr
hinkriegt,
gut.
ne, das ist
Ja,
wirklich, kann man steuern.
und auch absolut, man kann das steuern und man kann auch, also was natürlich das Allerwichtigste in meinem Leben ist, Humor. Ich muss euch sagen, wenn ich keinen Humor hätte, dann wäre es, also ich wache manchmal auf, dann gucke ich in den Spiegel und dann muss ich schon mal auch einfach sagen, naja, immerhin. Oder geht noch. Oder ne, dass man einfach auch sich vielleicht nicht so wichtig nimmt und dass man, wenn gerade was scheiße gelaufen ist, dass man einfach denkt, Mensch, ja, hätte jetzt vielleicht sogar, da muss man sich noch ein schlimmeres Szenario ausdenken und denken, guck mal, immerhin ist es nicht so. Und ich glaube, das so mit dem Humor und auch einfach denken, wie wahnsinnig viel Glück wir haben im Leben, dass wir in Deutschland leben, dass wir sagen dürfen, was wir können und ein bisschen Demut. Ich glaube, ich habe jetzt gelesen, zum Glück gehört nicht nur harte Arbeit und Feiern, sondern auch Demut. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und vielleicht noch eine schöne also so eine Anekdote. Wir waren dieses Jahr in Fidschi und die sind sehr lustig, dieses Volk. Die singen auch unendlich. Also die sind chronisch gut gelaunt und singen viel, arbeiten auch nicht so viel, weil sie es auch gar nicht so als nötig erachten. Aber die sind auch nicht sauer. Und warum? Weil, wenn die sich ärgern, sagen die, das bringt ihnen Unglück. Und ich sag euch, das ist das, was ich jetzt gerade, wenn ich mal das Gefühl habe, ich könnte auf irgendjemand sauer sein, denke ich einfach, nö, das bringt mir Unglück. Das ist ganz wichtig.
Nee,
Und
man
auch wenn
bleibt auf der.
Ärzte sich mit Patienten ärgern, einfach nie auf so ein Niveau runterlassen. Das einfach sagen, tu es dir nicht an. Der hat andere Sorge, deshalb ist er sauer. Versuch zu ergründen, warum der Patient sauer ist oder der Mitarbeiter. Und das so ein bisschen von sich wegnehmen und wirklich gucken, was steckt dahinter. Und sich selber nicht so aus der Ruhe bringen lassen.
Man bleibt am Ende des Tages auf der negativen Energie einfach selber sitzen, ne? Wenn man es nirgendwo
Absolut.
abladen oder ausdiskutieren kann. Also ja, also Achtsamkeit ist ja wirklich auch ein Thema, was so seit noch gar nicht so langer Zeit tatsächlich auch immer stärker in den Fokus rückt. Es gibt inzwischen Achtsamkeitsseminare. Es gibt Unternehmen, habe ich jetzt ein paar Mal schon erlebt, die wirklich am Tag so eine Achtsamkeitsstunde mit ihren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen machen, wo man eben zum einen darauf hintrainiert wird, genau diese Dinge zu praktizieren, die du gerade so aus dem Bauch heraus auch so ein bisschen erzählst, ne? Aber für viele ist das einfach ein Thema, was man ja erstmal trainieren muss. Aber schon mal ein paar ganz gute Tipps auch von deiner Seite dabei, die, glaube ich, ganz schnell und gut umzusetzen sind. Ne? Positive Einstellung und die Entscheidung, etwas gut zu finden, finde ich
Ja,
machbar.
absolut. Also wirklich, das ist genau richtig. Dass man, ich finde manchmal diese Trainings gehen mir manchmal ein bisschen mittlerweile auch auf den Geist, weil ich finde, danke, bitte und ein paar Regeln sollte man von zu Hause mitbringen. Auch Respekt. Aber auch da sind wir wieder bei Kindern. Mir wurde gesagt, die müssen fast Demokratie neu erlernen. Also wir sind in so einem ganz komischen Wendekreis. Und ich merke das auch bei unseren Mitarbeitern und Kollegen, dass man, vielleicht muss man das auch bewusst trainieren, ja. Und was eigentlich selbstverständlich ist. Ja, dass man, wir haben mal so ein Spiel gemacht, da musste jeder was Gutes über den anderen sagen. Und es hört sich so lächerlich an, aber danach ist eine Bombenstimmung. Das Spiel kannst du auch gern andersrum machen, da ist dann die Stimmung nicht so gut. Aber dass man einfach sagt, man ist bei diesem Positiven und dass man die Leute runterholt, ja. Nein, das ist eine
Ja,
ganz,
Menschen
ganz.
hören bei so einer Übung hören Menschen auch manchmal zum ersten Mal gute Dinge über sich, weil es ihnen sonst nie so gesagt wurde. Und man erlebt, ich kenne das von meinen Kindern aus der Schule, da hat man das am Schuljahresende manchmal gemacht. Die schweben nach Hause.
Ja, und
Die
so
haben dann,
einfach.
und
Das
das
macht was mit
kostet nicht. Es
einem,
ist so
ne?
simpel. Es ist so simpel. Jedes Kind soll über ein anderes Kind was Gutes. Dann haben die so einen Zettel, da stehen dann irgendwie 5, 6 Punkte drauf und die Kinder, die schweben nach Hause, die sind so glücklich.
Ja, es gibt so kleine, also ein anderes Spiel, was wir mal gemacht haben, was wirklich auch ganz viel bringt, ist zum Beispiel, dass man sagt, Nähe, Distanz und ob man ganz sortiert ist oder eher so ein Spontaner ist. Und plötzlich merkst du, dass die Sekretärin ist zum Beispiel eine ganz sortierte, die braucht die Zahlen am Montag und der Arzt ist so ein totaler Träumerle, der will das erst kurz vor knapp machen. Und die beiden kannst du oft gar nicht so gut zusammenstecken. Das heißt, man muss gucken, Stärken auch zu paaren und auch Verständnis zu schaffen füreinander. Also ich glaube, das ist auch so was ganz Wichtiges, dass man sich auch mal, also das, was wir heute so ein bisschen verlernen, dass man mal Perspektivenwechsel haben wir das genannt, ja, dass man einfach mal guckt, wie empfindet denn das der andere? Und dass manchmal genau das Gleiche ganz anders empfunden wird und dass es aber kein richtig und kein falsch gibt und dass man da auch so eine gewisse Gelassenheit entwickelt, ja, also gar nicht Toleranz sowieso, aber dass man einfach sagt, das ist okay so, ja, und dass auch nichts passiert, wenn man manchmal die Sachen nicht alle so fertig macht, wie ein anderer sich das vorstellt. Also auch ein bisschen mehr Toleranz für sich selber, dass man sich auch mal lieb hat, aber auch eben mit den anderen. Und wir hatten heute auch so eine Diskussion mit den Kliniken und ob was da alles falsch läuft in Deutschland und so. Und aber eigentlich muss man wirklich manchmal einfach mal sagen, was alles auch gut läuft. Ja, das wird oft gar nicht so gesehen. Und dass in Deutschland immer dieser Tenor ist, erstmal alles negativ sehen. Alles ist schlecht und davon müssen wir weg. Ja, und Mediziner sind so toll und unser Studium ist so toll und die jungen Ärzte, die finde ich so klasse und man muss viel mehr stärken, als immer nur die Schwächen irgendwie rauskehren.
Schon fast das Wort zum Sonntag gewesen, aber wir wollen noch ein
absolut.
bisschen heute mit dir zusammensitzen.
Sehr gerne.
Also dann mache ich mal direkt weiter, weil das passt
Ja.
jetzt gerade zu etwas. Das ist ja jetzt hast du so ein bisschen deine Herangehensweise mit Mitarbeitern, mit Kollegen und anderen Menschen ja gezeigt. Ich kann mir vorstellen, dass das vor allem in deinem Fach, in der Ästhetik, ja auch etwas ist, wo du auch mit Patienten auf ähnliche Art achtsam kommunizieren musst, denn die kommen ja vielleicht auch manchmal mit Vorstellungen zu dir, die man nicht im ersten Schritt logisch nachvollziehen kann. Und ich denke mal, da ist das eine deiner besten Eigenschaften wahrscheinlich, dass du genau diese, wie machst du das? Wie erklärst du jemandem, der die 87. Lippenaufspritzung haben will, die aber gar nicht mehr gut aussieht?
Ich glaube, was uns Ärzte von zum Beispiel auch anderen Leuten unterscheidet, die auch in der Ästhetik aktiv sein wollen, ist, dass wir wirklich einfach ein solides Studium haben und auch psychiatrische, psychologische Aspekte haben und internistische, auch als Derma machst du ja wirklich alles auch ein bisschen mit. Das heißt, wir müssen in ganz kurzer Zeit erfassen, Ist der Patient gesund? Hat er eine dysmorphophobische Störung, also eine Körperwahrnehmungsstörung? Hat er ein reelles Problem, was man nachvollziehen kann? Was steckt dahinter? Ist er besonders traurig? Und das muss man fast mit dem Händedruck schon mal sich auf so eine Reise mit dem Patienten einlassen. Und dann hört man Patient zu und dann versuche ich das immer nachzuvollziehen. Und wenn ich merke, ich komme da gar nicht ran, weil das wirklich absurd ist, dann darf man sich auch da nicht hinreißen lassen, irgendwas zu machen. Und dann muss man ihn manchmal auch ein bisschen lenken. Und da muss man gucken, wie zugänglich so ein Patient ist. Ja, einer, der vielleicht wirklich eine psychische Krankheit hat und der braucht auch dann andere Hilfe. Und dann muss man da aber auch wieder so ein bisschen taktieren, dass er das auch zulässt, dass er sich sowas überhaupt anhört. Und jemand, der zu mir kommt und sich behandeln lassen möchte, was ich nicht nachvollziehen kann, da versuche ich immer erstmal gemeinsam Nenner zu finden. Also auf dass ich mich irgendwas finde, wo er ein Problem hat, wo ich sage, okay, kann ich nachvollziehen. Und dass man sich da so ein bisschen rantastet. Und ich hatte eben auch eine, die 36, die wollte ein Lifting haben, wo ich dann auch manchmal auch fast mütterlich dann reagieren muss und sagen, das ist absurd, aber dass ich dann wissen wollte, warum. Und dann hat sie mir so ein paar Sachen erzählt, dass sie ganz viel Stress hatte, dass sie das Gefühl hatte, dass die Haut dünner wurde. Und dann sage ich, ja, das stimmt. Ich meine, guckt euch Politiker an, die altern in einer Windesgeschwindigkeit, Windeseile, weil durch Stresshormone Cortisonproduktion gesteigert wird und Kollagenproduktion gedrosselt wird. Und dann kannst du mit der plötzlich anfangen zu arbeiten, dass sie weniger Stress haben muss, dass wir jetzt was machen, um ihr Kollagen zu stimulieren. Dann kann man von Microneedling über ein Soft Flexel machen, was für eine 36-Jährige passt, um ihr Kollagen zu stimulieren. Ihr sagen, sie soll gar nicht so viel künstliches Zeug reinspritzen lassen, sondern sie hat noch die Selbstheilung vom Körper. Und plötzlich kriegst du die auf so eine Ebene, dass die sich auf einmal führen lässt. Und wenn sie dann sagt, aber sie hätte jetzt gerne, dann kannst du sagen, okay, wir stimulieren das jetzt oder wir machen ein bisschen eine unvernetzte Hyaluronsäure rein, dass sie gleich eine Frische hat. Und dann kriegst du sie auf eine Ebene, dass sie nicht Tausende von Euros da lässt, dass du was Sinnvolles mit ihr machst und dass sie auch happy ist. Und ich finde, das ist unsere Pflicht. Und ich meine auch, da eine Lanze für die Ärzte zu brechen, dass nur wir Ärzte das können. Und deshalb dürfen uns auch, ich muss es einfach hier sagen, von Heilpraktikern auch nicht die Butter vom Brot nehmen lassen. Wir haben keine Zeit für die Patienten und wir müssen in der kurzen Zeit die abholen und trotzdem das Beste rauskriegen. Und das ist, glaube ich, auch wichtig. Und da müssen wir auch, und deshalb liebe ich auch, dass ihr solche Interviews macht und einfach, wir müssen das Bewusstsein schaffen, bei den Ärzten, aber auch bei unseren Konsumenten, dass wir einfach sagen, das können nur Ärzte. Und die können dann auch helfen und sagen, hey, da ist eine Kollagenose dahinter, da ist was Medizinisches dahinter oder eine andere Sache, sie müssen noch dorthin oder dorthin gehen. Und das finde ich, das ist was, was mir einfach wirklich Spaß macht, weil da auch jeder Mensch einfach einzigartig ist. Und natürlich ist es am schönsten, wenn du deinen Patienten hast und er vertraut einem und man macht. Aber manchmal sind solche schwierigen Fälle auch sehr spannend und da freut man sich. Kave, wenn die eine Erkrankung haben, da kannst du dir den Mund fusselig reden, da kannst du nur verlieren. Also auch da schnell erkennen, dysmorphobe Patienten, da kommt man nicht gegen an. Ja, die haben eine Störung und wenn eine sich liften lassen will mit 35, weil sie denkt, da hängt alles, da muss man wirklich auch mit psychiatrischer Hilfe dann ran.
Gehst du dann Kollegen hinzu oder schickst du die Patienten
Ja.
weg?
Ja, schwierig, ne? Wenn du die wegschickst, die gehen da eh nicht hin. Die gehen dann zum, also auch hier, wie erkenne ich so Leute? Das gibt so eine ganz einfache Skala. Wenn ich zum Beispiel, wenn der ein Problem hat, und dann gucke ich mal 1 zu 10, dann sage ich, wie schlimm finden Sie das denn? Und wenn der sagt, oh, das ist von 1 zu 10, das ist 9, das ist fast ganz schlimm. Und ich sage, pff, ich finde, ich sehe da eine 2, also das ist gar nichts. Und ich habe mehr als 3 Punkte Differenz. Da weiß ich schon, das geht in so eine Richtung, dass der eine Wahrnehmungsstörung hat. Und dann ist es schwierig, weil der, und wenn auch, wenn Patienten sagen, also sie waren schon bei dem und bei dem und bei dem und Frau Doktor, Sie sind jetzt meine Rettung. Dann hört sich das so schmeichelnd an, dann denkst du, na klar, ich rette sie. Dann merkst du aber, nee, du bist nämlich der nächste Versager in dem ganzen Spiel. Und da muss man auch aufpassen, ja. Und manchmal holt man sich jemanden dazu und manchmal muss man einfach auch sagen, ich bin Dermatologe, ich schaffe das nicht. Ich kann ihn, ich zieh ihnen nur Geld aus der Tasche. Das ist immer auch ein ganz gute. Und da freuen die sich auch, wenn man das sagt. Und dann muss man manchmal auch gucken, das ist schwierig. Aber meistens werden die dann durch die Umwelt, weil die haben ja nicht die Probleme nur bei uns, sondern die haben ja dann auch im Umfeld die Probleme. Und wisst ihr, was ich vorhin auch noch sagen wollte? Diese ganze gute Laune und dass man da so ein vergnügter Bär ist, das geht auch nur, wenn man die Traurigkeit kennt. Ich habe in der Charité ganz viele Leute mit Melanom in den Tod begleitet. Das relativiert ganz viel, wenn ein Menschen unter 40 Jahren wirklich begleitest in den Tod. Da wird vieles auf einmal leicht und nicht weniger ernst zu nehmen, aber trotzdem, dass man das irgendwie ein bisschen mehr Spielraum hat. Und du brauchst natürlich auch deine Sparring-Leute. Also entweder hast du professionell eine Balland-Gruppe, wo du mal wirklich alles loswerden kannst, was dich belastet, oder dass man einfach eine Partnerschaft zu Hause hat, wo man auch mal die Sau rauslassen kann. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig auch. Ja, man kann nicht nur alles super finden. Und man muss auch mal unfair sein. Aber das mache ich dann, ich sage mal, meinem Mann, das ist ein Zeichen der Liebe, dass ich zu Hause dann auch mal ungerecht bin oder mal schimpfe. Ja,
Also es
das
ist
ist
ja,
auch wichtig.
also diese Erwartungshaltung, die Patienten ja dann auch haben an deine Leistungen, die du erbringen möchtest, die werden ja heutzutage auch ganz massiv durch diese, wir leben ja in so einer Selbstoptimierungs, in so
Schlimm.
einem Selbstoptimierungszeitalter durch Instagram und Co. Spürst du das auch in der Erwartungshaltung deiner Patienten? Hat sich da was entwickelt in den letzten Jahren, 10, 15 Jahren?
Ja, das ist, ehrlich gesagt, spricht mir da so aus dem Herzen, weil das ist eigentlich, glaube ich, das Schlimmste, was gerade für uns, und da sind wir auch wieder bei der Jugend und bei den Jugendlichen passiert, wenn ich Kinder vor mir sitzen mit 16, mit der Mutter, die dann die Fettwegspritze, die Lippen aufhaben wollen, die Jawline, das. Die sehen die Ideale, die sehen sich selber mit dem Handy von unten fotografiert, die sehen ihre Defizite. Das ist ganz was Trauriges und das ist bei den jüngeren Menschen, sagen wir mal unter 40, ehrlich gesagt auch enorm. Die Älteren, die haben das auch, die haben es aber irgendwie anders, weil die dann eher vom Mann verlassen wurden oder neu auf den Markt gespült werden oder einfach merken, dass langsam, dass man einfach älter wird. Das ist ja auch ein normaler Prozess, der wirklich, glaube ich, jeder Frau zu schaffen macht. Also wenn man da sagt, man hat keine Probleme damit. Das stimmt einfach nicht. Eine 50-Jährige, die merkt einfach, dass es ein bisschen bergab geht. Aber diese Jungen, die einfach so arrogant, voller Saft und Kraft sein sollen, ich habe so viele weinende junge Menschen vor mir, die zwischen Leistungsdruck und Performance-Druck und dass sie nicht hübsch genug sind, das tut einem in der Seele weh. Und das ist, ich weiß gar nicht, wie wir da rankommen sollen. Das sind Social Media. Sicherlich, jetzt kommen ja so Gegenbewegungen, aber ich glaube ja, ich habe ja selber auch Kinder und ich glaube, man muss immer ein Mittelmaß finden. Das hört sich so bescheuert an, aber zu viel ist schlecht und zu wenig, ne? Man sagt immer, es gibt manchmal nur zwei Größen, zu groß und zu klein, und das sind halt zwei schlechte Größen. Ja, wir brauchen ein Mittelmaß und auch sagen, dass ein Mittelmaß gut ist, ja? Dass, wenn ich nicht die Beste bin, dass das okay ist. Und wenn ich nicht die Hübscheste bin, dann ist das okay. Ja, und ich, das ist fast, und da muss ich euch sagen, macht manchmal der Job auch so Spaß, dass man einfach auch mal sagt, okay, jetzt brech es mal runter. Was stört dich denn im Gesicht? Oder was ist denn so schlimm? Und dann kommen die manchmal raus und sagen, ah, sie hätten gerne die Augen ein bisschen an der Seite höher. Und wenn du dann versuchst, eben mit Botulinumtoxin da ein bisschen zu helfen und die kriegen dann mit 25 ein bisschen mehr Foxy Eyes oder wie auch immer, dann freut es sie. Und wenn die plötzlich, das ist so wie ein unsichtbarer, teurer BH, wenn die plötzlich das Gefühl haben, das ist aber jetzt toll, was ich habe, dann lachen die. Und wenn die lachen, das ist dieses positive Mimikry, sagt das Hirn gleich, die sehen besser aus und die fühlen sich besser und das Gegenüber findet die attraktiver, weil sie lachen. Und das ist so ganz trivial, ja, das ist mir fast peinlich, wenn wir über sowas reden, aber das ist ganz, ganz häufig, dass ich das sehe, dass das Selbstwertgefühl so am Boden ist bei unter 35-Jährigen, dass manchmal mit so Kleinigkeiten man das aufwerten kann. Und das ist toll. Ich hatte
Also
heute eine, das ist schon fast wieder ein bisschen peinlich. Die hat mir fast den Grund gegeben, dass sie jetzt fremd geht, weil mir war, danach sah sie so toll und erfrischt aus, dass sie ihre Jugendliebe getroffen hat und jetzt eine kleine Liaison hat, obwohl beide verheiratet sind. Und das habe ich auch schon
Oha.
gedacht. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich da was zu tun habe, aber das ist ja dann eigentlich auch ganz niedlich.
Eine ganz andere Art der Verantwortung.
Absolut.
Aber ja.
Ah, nee. Vielleicht können wir noch ein bisschen auf das Thema Behandlung eingehen. Kann man oder kannst du sagen, bei welchen Behandlungen gibt es eventuell die größten Pannen oder Risiken? Ist das überhaupt möglich oder ist das inzwischen alles doch sehr gut abgesichert oder ja,
Ja,
so instinktiv?
das ist eine Herzensangelegenheit. Also da müsst ihr mich stoppen, weil ich da wahrscheinlich zu lange quatsche. Also bleiben wir mal bei der ästhetischen Medizin. Und da sagen wir mal, sind die Hauptbehandlungen Botulinumtoxin und Hyaluronsäure. Hyaluronsäure ist ein Füllstoff, der vom Körper auch hergestellt wird, aber dann nicht quer vernetzt ist und im Alter weniger wird. Und deshalb ersetzt man ihn gerne punktuell für Jawline, Wangenaugmentation. Und eben auch generell punktuell, wenn man Ü40 merkt, man wird langsam schlapper. Und die ist dann künstlich hergestellt von Bakterien und quer vernetzt. Und es gab früher Hyaluronsäuren, die waren nicht gut gereinigt. Und dann haben wir ganz schlimme Nebenwirkungen gesehen mit Granulomen. Und dann dachten wir, ach, das ist, weil wir unrein spritzen und Bakterien verschleppen. Aber es war eine Immunreaktion, dass Granulome entstehen. Mittlerweile hat sich das alles geändert, weil die Firmen seriöser geworden sind, besser, wir auch erkannt haben, woran es liegt und jetzt auch besser kontrolliert werden. Und jetzt haben wir eher ein Problem, dass die Ärzte und auch Heilpraktiker sehr viel spritzen und dann auch mal ein Gefäß zum Beispiel anspritzen und dann gibt es einen Gefäßverschluss und dann gibt es eine Ischämie mit einer konsekutiven Minderversorgung, Nekrosenbildung und im schlimmsten Fall auch mal eine Erblindung. Das heißt heutzutage, und deshalb sagte ich vorhin auch, dass die jungen Ärzte manchmal Angst haben, weil sie dann von all diesen Gefahren wissen und sich gar nicht trauen und ein Heilpraktiker oder eine Kosmetikerin, die das überhaupt nicht interessiert, weil es ja so selten passiert, da überhaupt gar keine Hemmungen haben, überall hinzuspritzen. Und da sehen wir eben auch sehr viele Nebenwirkungen. Und da ist es so, dass wenn man spritzt und sowas hat, muss man es erkennen und auch das Gegenmittel spritzen. Und das dürfen auch wiederum nur die Ärzte. Deshalb ist es so wichtig, dass wir die jungen Ärzte gut ausbilden, nicht nur, wie sie gut spritzen, sondern wie sie auch potenzielle Nebenwirkungen beherrschen, weil dann sind die ganz sicher, dann sind das einfach wie coole Piloten, die eigentlich nur von A nach B fliegen wollen und eine super Landung haben, aber im Notfall eben auch gut reagieren können. Und dieses Bewusstsein müssen wir in die Ärzteschaft reinbringen, aber auch für die Verbraucher. Und deshalb haben wir eine Nebenwirkungsgesellschaft, die heißt ISAC, International Society for Aesthetic Competence, weil wir da weltweit vernetzt sind und hier Deutschland, Österreich und die Schweiz praktisch ausbilden und dann wie so einen Führerschein auch machen. Und auch, wo man Nebenwirkungen melden kann und wo man wirklich dieses Gegenmittel so an die Hand bekommt, dass jeder junge Arzt einfach sich fit fühlt und Lust hat auf Hyaluronsäure. Also nochmal zu der Frage, die Nebenwirkungen, da gab es einen Shift. Nebenwirkungen bei Hyaluronsäure waren früher Granulome, jetzt sind es eher Gefäßverschlüsse und die sind so einfach zu erkennen und zu behandeln. Und es ist schon peinlich, wenn dann manchmal 2, 3 Tage, nachdem schon die Rettungsstelle aktiv war, weil die dachten, das ist eine Gürtelrose und ein Zoster und dann war es doch ein Gefäßverschluss. Und das müssen wir einfach den ausbilden. Und dann machen wir jetzt gerade so ein Siegel, wie so ein TÜV-Siegel, so ein iSecure, dass wir da jetzt auch in die Yellow Press gehen, dass auch die Verbraucher einfach danach gucken und sagen, sie möchten gern zu Ärzte, die das haben. Und wir bilden nur Ärzte aus. Das finde ich auch wichtig. Am
Gab es
liebsten
da nicht
natürlich Hautärzte.
gerade so eine Masterclass-Serie? Da war mir doch
Ja,
irgendwas.
wir haben mit dem Isaac haben wir immer Masterclass, die haben wir schon sehr lange. Was wir jetzt ganz neu haben, ist, dass wir eben diesen Notfallkurs haben. Das heißt iSecure, Notfallkurs Ästhetik. Und da geht es nur darum, If shit happens, Entschuldigung für diese Aussprache, aber wenn das Kind im Brunnen gefallen bin, ist, was mache ich dann? Wie erkenne ich das? Und wie handle ich und was mache ich dann? Und dass wir sagen, wir brauchen Hyaluronidase, wir müssen wissen, wie es angewandt wird und dass man weiß, dass wenn man nämlich sagt, oh, ich schicke die jetzt in die Unikliniken, dass die Unikliniken das zurzeit auch nicht besser können. Ja, also da sind wir auch am Ausbilden, dass man weiß, dass der Injektor, der das hat, genauso gut helfen kann wie irgendein Professor an einer Klinik. Und das, finde ich, gibt auch ganz viel Vertrauen dann auch den jungen Ärzten. Ja, also ich finde, junge Ärzte müssen angstfrei sein. Die sollen Respekt davon haben und die sollen auch manche Sachen nicht machen und auch demütig sein. Aber Angst ist kein guter Begleiter. Ja, also das, was man macht, das muss man machen, weil man keine Angst hat, sondern weil man sagt, okay, das kann passieren und wenn es passiert, dann mache ich das. Und das muss ich vorher auch aufklären. Was viele Verbraucher nämlich nicht wissen, ist, wenn man eine Lippe zum Beispiel spritzt, muss der Patient eigentlich unterschreiben, dass er auch bei einer Lippenunterspritzung erblinden kann. Und das ist selten, aber das sehen wir immer wieder. Und das ist einfach ganz, ganz wichtig, dass wir das auch ein bisschen dramatisieren. Das ist so wie bei einer Blutentnahme kann man eine Thrombose kriegen, mit dem Flugzeug kannst du abstürzen, als Fußgänger kannst du überfahren werden, ist alles selten, aber das nehmen wir in Kauf. Und das ist wichtig. Bei Botulinumtoxin hat man fast gar keine Nebenwirkung. Ja, also Nebenwirkung da heißt schiefer Mund, Hängelid, aber das sind Nebenwirkungen, ja. Das ist doof, aber das hat keine Langzeitschäden. Da muss man vorher aufklären, da muss man sich langsam rantasten. Aber da haben die Patienten immer den meisten Angst vor und das ist das Allerharmloseste. Wir sehen keine Antikörper mit anaphylaktischen Schocks. Wir sehen keine irgendwelchen schrägen, schlimmen Granulombildungen, sondern höchstens mal, dass der Muskel erschlafft und es dann ein bisschen doof aussieht. Ja, oder auch mit Botox jemanden umzubringen, musst du fast 50.000 Euro investieren. Mit anderen.
Wie viele Patienten ziehen denn ihren Behandlungswunsch tatsächlich zurück, wenn du sie ausführlich aufgeklärt hast und dann ja doch die ein oder andere echt harte Konsequenz mitbenannt wird?
Also erstaunlicherweise keiner. Es ist wirklich erstaunlich, ja, aber wir steigen ja auch alle in den Flieger. Ja, eigentlich müsste man Autos auch verbieten, dass man sagt, ich meine, wir nehmen in der Gesellschaft einen Kollateralschaden von Toten in Kauf, obwohl wir wissen, wir können da umkommen. Und ich glaube, so ein bisschen Fatalismus tut auch gut. Das ist so ein bisschen wie, man weiß, man gewinnt nicht im Lotto. Das heißt, die Chance ist sehr gering und es gibt natürlich auch High-Risk-Sachen, ja, dass man da haben die Ärzte ja auch gelernt. Was ganz lustig ist, und das ist auch gemein, aber das muss man den jungen Ärzten als kleines Tool auch an die Hand geben. Wenn man mal einen schwierigen Patienten hat, wo man denkt, man will das nicht, dann geht man nochmal genau auf diese Nebenwirkung nochmal ein bisschen detaillierter ein und dann ist dann manch der eine Patient, den man ähnlich haben will, nochmal ein bisschen abgeschreckt.
Man kann manipulieren, sehr gut.
Ja, wisst ihr, das ist ein ganz guter Punkt. Man muss als Arzt ganz stark manipulieren und zwar zum Wohle des Patienten. Also wenn ich einen Patienten habe, der kommt und sagt, nur ganz wenig, ganz, ganz, ganz wenig, ich bin ganz ängstlich, ganz wenig, dann weißt du, wenn du dem ganz wenig machst, ist der, der nächste Woche anruft und sagt, das wirkt nicht. Und ein Patient, der ganz viel will, weil er braucht unheimlich viel, wenn du da zu viel machst, hast du auch Probleme. Das heißt, ich sage dem ganz wenig Patienten, ja, der kriegt ganz wenig und dem ganz viel Patienten sage ich, klar, machen wir so. Und letztendlich entscheide ich als Arzt, wie viel der kriegt. Der kriegt nämlich für ihn die richtige Portion. Und das ist ganz wichtig. Und das müssen wir auch den Ärzten in den Kursen immer beibringen, dass sie sind die Piloten, sie sind die Kapitäne auf dem Schiff und bestimmen, wo die Reise hingeht. Und sie nehmen die Wünsche wahr und versuchen, das umzusetzen. Aber sie sagen, was geht, was nicht. Und das ist ganz, ganz wichtig. Ja. Und trotzdem kann man das Wording machen. Das meine ich mit manipulieren. Ja.
Zu dem Notfallkurs Ästhetik habe ich eine schlechte und eine gute Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, drei Kurse sind schon abgelaufen, die sind schon durch, aber die gute Nachricht ist, es gibt noch einen, richtig? Im Oktober in Salzburg seid ihr nochmal.
Ja, also wir sind ja mit diesen Kursen, das haben wir jetzt alles, auch mit den Ärztekammern, das ist jetzt alles ganz neu. Und wir haben dieses Jahr noch 10 Kurse und nächstes Jahr sogar 50 Kurse, weil wir ganz schnell die ganzen Ärzte ausbilden wollen. Und auch mit der deutschen Botox-Gesellschaft DGBT arbeiten wir ganz eng zusammen. Und ich bin ja da auch selber Referentin. Das Einzige, wo wir jetzt nochmal besprechen müssen, ob wir für junge Ärzte noch irgendwie Sonderkonditionen herkriegen, weil dieser Kurs leider sehr teuer ist. Der kostet 650 Euro. Es ist aber so, wir haben die besten Referenten und die zahlen wir. Und das ist noch nicht gesponsert von den Firmen, weil wir da wirklich sagen wollen, was wir denken. Aber wir haben alle Firmen an Bord. Und da müssen wir jetzt einfach mal gucken, ob wir sagen, die Firmen sollen noch nicht Fachärzten zum Beispiel Vouchers geben oder wie auch immer. Ja, dass man da einfach guckt, was uns egal ist, aber wo wir die Industrie an Bord holen, weil die Industrie hat ein ganz großes Interesse daran. Und wir haben alle 8 Firmen, Filler-Firmen an Bord, führenden Firmen an Bord, dass man einfach sagt, wir wollen die beste Qualität, aber wir möchten in den Kursen das sagen, was wir denken. Und da geht es ja auch um Hyaluronidase. Aber vielleicht wäre das auch noch ein Schritt. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt mich zu weit aus dem Fenster lehne, aber das fände ich schon ganz cool, wenn man da was Gutes hinkriegt.
Es ist gesagt, aufgezeichnet und
Oje.
bezeugt. Da kommst du jetzt nicht mehr raus.
Ja,
Nein,
da
dass
hilfst du
das,
mir ein bisschen. Was
nein, aber
gut ist, ja.
dass das ja gerade auch für junge Dermatologen ein total spannendes und relevantes Thema ist. Das sehen wir auch an den Webinaren, die wir mit dir ja schon zu anderen ästhetischen Themen gemacht haben und die ja wirklich massiv gut besucht sind. Und deswegen ist die Adresse an die jungen Kollegen und Kolleginnen gar nicht so schlecht. Vielleicht lässt sich ja da noch irgendwas drehen.
Ja,
Werden
ich
Sie
meine,
mal dranbleiben.
wenn man mal wirklich, das ist mir noch ein großes Anliegen, wenn man mal ernsthaft drüber nachdenkt und manche sagen auch, ja, ich mache mal so einen Notfallkurs. Das ist die falsche Reihenfolge. Man setzt sie auch nicht ins Auto und sagt, oh ja, das stimmt, eine Bremse baue ich jetzt auch mal ein. Oder man macht einen Führerschein und den Notfallkurs später. Eigentlich, unser Logo, unser Slogan heißt, ohne Hyaluronidase keine Hyaluronsäure. Das heißt, es ist doch absurd, was zu spritzen, wo ich die Nebenwirkung nicht be behandeln kann. Und das geht so schnell, das zu beherrschen, das ist wirklich in 6 Stunden hat man es drauf. Und zwar ein Standard, wo man sich hinter nichts verstecken muss. Und das ist, glaube ich, so wichtig. Und deshalb würde mich das so freuen, wenn man uns wirklich die Bude einrennt, und wir da lieber für Nicht-Fachärzte oder in Weiterbildung was Gutes uns überlegen. Damit eben diese Angst gar nicht da ist, ja. Dass man wirklich sagt, komm, das macht man und dann geht's weiter, weil Hyaluronsäure ist sowas Schönes. Und das Wichtige ist ja, den Tumor nebendran zu erkennen, aber die Leute so ein bisschen glücklicher zu machen. Ich habe ganz viele Tumorpatienten, die sagen einfach, wenn ich bei ihnen war, fühle ich mich stärker. Und ich will nicht, dass ich so wie so ein angeschlagenes Tierchen im Job bin, weil ich gerade eine Bestrahlung habe oder eine Chemo. Und dann geben wir Ärzte denen auch so ein bisschen Rückenhalt, eben auch mal mit sowas Seichten wie Ästhetik. Und das finde ich absolut legitim und ganz, ganz wichtig. Ja, also man darf das auch nicht urteilen, ob was die gute oder die schlechte Medizin ist. Ja, und ich finde, eine super Melanomtherapie ist genauso wichtig wie vielleicht eine sinnvolle ästhetische Therapie.
Möchte noch kurz einwerfen. Ich habe ja im August in Berlin auch diesen Kurs gemacht, von dem wir gerade gesprochen haben, und kann das nur aus der praktischen Seite bestätigen. Der ist super strukturiert, tolle Referenten, tolles Ambiente und ja, also kann da auch indirekt nur einen Aufruf starten, dass man sich trauen soll. Und ich sehe das ganz genauso. Also ich hätte mir gewünscht, dass es das schon viel früher gegeben hätte, solche Kurse. Man lernt ja immer nur, das kann ich vielleicht so spritzen oder so, aber nicht, wie du es gerade quasi gesagt hast, nicht der andere Weg. Und von dem her sollte man das wirklich andersherum gestalten und darauf aufbauen. Und es macht in der Tat dann auch einfach Spaß, wenn man weiß, was man tut.
Ja,
Ne? Und
und
wie man etwas
wisst ihr,
behandeln
ich habe
kann.
das Ganze gegründet, jetzt schon vor 15 Jahren, mache aber Nebenwirkungen schon 20 Jahre. Erst einmal, man ist ja erst ein Profi, wenn man selber auch ein paar Nebenwirkungen hatte. Und wenn man eins hat, irgendein Problem, und dann hast du kein Netzwerk, da fühlt man sich so einsam und so schlecht. Und alleine, dass man hier so eine Community hat, wo man sich mal hinwenden kann, und dafür stehe ich wirklich, wir haben auch eine Hotline, dass wenn es Probleme gibt, dass man einfach auch mal da ist. Das hat mir damals am allermeisten gefehlt. Und dann hatte ich bei einem Kollegen angerufen, wegen einem anderen Patienten, der gar nicht bei mir war. Und dann wurde ich mit den Worten begrüßt, na, was hast du denn für einen Mist gebaut? Und dann habe ich nur gedacht, hä, geht jetzt gar nicht um mich, sondern wo ich einfach denke, nee, sowas willst du nicht hören. Du willst hören, oh Gott, zeig mal, erzähl mal, hatten wir auch schon oder kriegen wir hin. Und dieses eben vom Anfang, dass man einfach erstmal positiv rangeht und sagt, komm, das schaffen wir. Das hört sich so banal an, aber wenn man jemand eine Ischämie gespritzt hat und der hat ein Pattern im ganzen Gesicht oder kriegt sogar eine Nekrose irgendwo, da fühlt man sich ganz, ganz schlecht als Arzt, ja. Und da muss man dann so an dem dranhängen und dem helfen, dem Patienten. Und das geht nur, wenn man auch ein bisschen Backup mit anderen Ärzten hat. Ne, dieses Nicht-Allein-Sein ist, glaube ich, wichtig. Ne? Man will, wir Menschen sind Herdenviecher. Und das tut nichts besser, wie wenn einer sagt, oh, das kenne ich. Oh, es freut mich ja, dass du das auch hast. Oder ja, das hört sich so trivial an, aber man will keine Ausnahme sein in der Medizin.
Ja, man will auch nicht alleine manchmal
Genau.
entscheiden müssen, sondern es tut auch gut, wenn jemand anderes dazu kommt und sagt, hätte ich genauso gemacht.
Ja, genau,
Ne?
sehr gut.
Genau.
Genau, Bestätigung. Ja.
Ja. Und sag mal, wenn wir da schon dabei sind, Dorit, ich greife
Ja.
das mal hier an der Stelle auf. Also du hast ja auch gerade schon gesagt, man kennt Sachen oder man hat Routine erst in Sachen, wenn man sie selber einmal im Negativen erlebt hat. Wenn wir da mal ein bisschen tiefer gehen und sagen, oder anders, wir haben ja viele Zuhörer, junge Dermatologen, das ist ja unsere Zielgruppe von UDerm. Die sind Praxisgründer, die lassen sich vielleicht demnächst nieder oder haben das gerade getan, haben sich für die Fachrichtung, vielleicht gerade für eine neue Spezialisierung entschieden. Welche Fehler, wenn du jetzt rekapitulierst, hast du gemacht, die du nie wieder machen würdest, die dir kein zweites Mal passieren würden und vor die du am liebsten alle jungen Kollegen bewahren würdest?
Das ist eine Frage an mich.
Nee,
Ich
an
schwöre.
Tanja.
Ja, ich wollte gerade fragen. Wahrscheinlich sind das vielleicht schon mal Behandlungen, wo man sich hat hinreißen lassen, wo man denkt, oh Mist. Ja, wo du dann was Gutes wolltest und das verschlimmbessert hast oder das Problem nicht erkannt hast. Und in der Tat vielleicht wirklich, gerade wir Dermatologen, mal so ein Dysmorphophoben, also wenn man sich so abreagieren will, indem man sagt, oh, so eine Challenge, der sagt, keiner kann's, ich kann's. Und dass man da so ein bisschen hypertroph ist und mit voller Elan rangeht und plötzlich scheiterst du dann auch und wirst dann auch eingereiht. Das hat man selten. Aber wenn man, das ist schon so was, ach, wo du einfach dann wirklich genervt bist und sagst, Mist, hättest du mal nicht, dann wäre diese ganze Kette an Sachen. Also ich hatte, toi, 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 ich kann nur auf Holz klopfen, was Verklagung angeht oder Rechtsanwaltsstreit in 25 Jahren, was mich selber betrifft, da nix. Und das ist vielleicht aber auch nur deshalb, weil man sich dann auch kümmern muss und nicht, weil dann nichts passiert ist. Aber selbst wenn man mal ein Gerät kauft, was sich null amortisiert hat, ja, wenn ich euch jetzt sowas sage, ach, das gibt es auch. Aber dann muss man sagen, so what? Ja, meine Güte, ein anderer geht golfen oder hat eine tolle Fahrt gehabt, da war auch das Geld weg. Das meinte ich, das darf man nicht, diese materialistischen Sachen wegschieben, wenn man da mal einen Fehler gemacht hat. Aber ja, vielleicht auch personell. Ja, zum Beispiel auch mal so eine, dass man manche unschönen Sachen nicht selber machen will, mal, wenn man merkt, man muss mal jemanden ein Personalgespräch führen oder auch kündigen und meinen als Chef, ach, das lasse ich jetzt einen anderen machen. Das ist vielleicht so eine Sache, wo ich sage, nein, selber machen. Unangenehme Sachen, wenn man selber in der Verantwortung ist, selber durchziehen. Es kann keiner so gut wie man selbst, wenn man Chef ist. Und das muss man selber tun. Also das ist vielleicht, da habe ich vielleicht auch eine personelle Sache, wo ich sage, oh, das habe ich jemand anderen machen lassen. Erstens, dass ich es dem anderen zumute, sich in so eine, auf so eine Ebene zu begeben. Und zweitens, glaube ich, hätte ich es vielleicht anders formuliert. Das ist so eine, das finde ich, da kann man nur warnen, dass man sagt, unangenehme Themen, tja. Du hast die schönen Seiten, du hast die Schattenseiten, dafür musst du gerade stehen. Und eben sich für manches nicht hinreißen lassen, wo man schon ein Bauchgefühl hat, don't do it. Aber das sind ja die Fehler, da kann man nicht vorwarnen. Ne? Das macht man und dann weiß man es und dann macht man sie vielleicht nochmal, aber dann wird man ein bisschen vorsichtiger.
Aber jetzt noch mal Butter bei die Fische. Welches Gerät hast du angeschafft und gedacht, verflixt? Das wird sich nie mehr amortisieren.
Also ich habe wirklich mal einen CO2-Laser gekauft, den ich eigentlich echt cool fand, aber der hatte so hohes Verbrauchmaterial, dass das so Quatsch war, auch den Patienten aufzudrängen. Und dann hat mein Geschäftsführer damals dieses Gerät einem anderen Kollegen gegeben, der einfach da sein Klientel hat, was er da, wo er es einfach draufhauen konnte. Und dann habe ich noch, also sagen wir mal, der hat für 10.000 Euro den verkauft und ich musste noch 20.000 Euro an die Bank zahlen. Also auch
Gott.
da völlig absurd, wo ich gedacht habe, also nee, da muss ich bis heute manchmal noch dran denken, wo ich sage, nee, da ist man schon geizig, dann hätte ich es lieber gehabt und noch selber abbezahlt, als ein Gerät für 10.000 Euro zu verkaufen und ich hatte es selber noch für 20 an der Backe. Aber, und das hat 100.000 Euro damals gekostet. Also das war schon.
Wie passiert sowas? Lässt man sich hinreißen, weil man, wie du sagst, das Ding ganz geil findet? Oder ist
Genau.
es wirklich auch Unwissenheit? Sollte man sich einen Berater bei sowas hinzuziehen? Wie
Auch.
könntest du zukünftig solche Fehler, wie würde man das vermeiden?
Also eine Sache, ich weiß, Firmen leben vom Verkauf. Und jetzt verkaufen die so viel, deshalb leben die vom Verbrauchsmaterialverkauf. Aber das ist wirklich, also da gucken, wenn die Verbrauchsmaterialien für eine Sache 500 Euro kosten, wo ihr vielleicht sogar nur 1.000 Euro den Patienten abknöpfen wollt, ja, dann müsst ihr dem, wenn das 500 kostet und das Gerät noch, dann müsst ihr dem ja fast 2.000 abknöpfen. Und da ganz klar sagen, also entweder muss das Gerät so toll sein, dass man sagt, das ist Prestige, oder wirklich gucken, die Verbrauchsmaterialien, gerade für uns Dermatologen, wenn die zu hoch sind, das ist absurd. Und das ist auch Nepper-Schnepper-Bauernfänger. Ja, also das, und manchmal gibt es super gebrauchte Geräte. Auch da gibt es einen Gebrauchtwarenmarkt, ruhig mal gucken. Dann mit den Firmen verhandeln, die haben alle Not. Sagen, was ist denn, wenn ich noch ein anderes kaufe? Kriege ich dann eins? Oder könnt ihr mir denn das eine schon mal 6 Monate hinstellen und ein Zahlungsziel? Und da braucht man manchmal Kollegen, dass man da mal ein bisschen auch frech wird und einfach sagt, ich will es ja kaufen, aber wisst ihr, jetzt habe ich gerade nicht die Kohle. Aber wie ist es denn, wenn ich es im halben Jahr bezahlen kann? Ja, also da wirklich holt euch da alte Hasen an Bord und quetscht die aus, wie man das macht und da keine Angst haben. Ich habe dann auch mal so überlegt, als ich mich niedergelassen habe, okay, es gab damals keine Kassensitze, Hautkrebsvorsorge und Laser wurden nicht bezahlt. Und dann habe ich gesagt, das waren meine beiden Steckenpferdchen, Hautkrebsvorsorge. Ihr seid Dermatologen, macht da einen Fokus drauf. Erstens seht ihr die nackig. Ihr könnt alle, wenn ihr einem Patienten sagt, ach, das sind Angiome, das sind gutartige kleine Gefäßtumörchen, die werden ein bisschen größer, aber immer harmlos, dann denkt der Patient super, aber nach 3 Monaten nervt ihn, dann kommt dann, will sie weg haben. Also auch da dieses Manipulieren im guten Sinne, sowas ist immer eine Goldgrube. Und wenn man dann sagt, okay, ich habe 10 Patienten, ich gucke die an, und ich laser die, wie viel brauche ich, dass man mal so einfach eine Hochrechnung macht und lieber nicht so viel Geld in schöne Mobiliar steckt, sondern eben lieber zwei, drei tolle Geräte, kleinen Anfang mit einer kleinen Praxis. Die Patienten wollen den Arzt. Ja, die wollen Zeit mit dem Arzt und das gibt nichts Schöneres. Und dieses ganze Shishi drumherum, das brauchen die mal gar nicht. Und ich glaube, manchmal sind junge Ärzte, denken, sie müssen da jetzt 100.000 von Euro in so einen Kredit, in so eine schöne Praxis. Das kann alles Second Step. Ja, lieber ein, zwei gute Geräte und da können auch alte Hasen gute Auskunft geben. Ne, dass man sagt, ein Erbium-Laser oder ein KTP-Laser, die gibt es oft von den Firmen als zwei Geräte mit einem super Preis, sowas ist, da kannst du schon fast alles abdecken und dann hast du einen guten Kollegen, wo du den Rest hinschickst. Ja, also und dann wächst man gesund. Ich finde, sowas macht immer ganz viel Sinn, dass man den Leuten sagt, was sie machen sollen.
Gibt es eigentlich, das ist jetzt natürlich rein fiktiv oder vielleicht so eine tun wir mal so Frage, aber wenn theoretisch Geld keine Rolle spielen würde, gibt es irgendwas, wo du sagst, das bräuchte ich noch oder das bräuchten wir Ärzte noch oder das
Also
würde
müsste
mir
noch
bei meiner
erfunden
Arbeit
werden, ne?
helfen oder vielleicht sogar
Ja,
erfunden werden,
also
genau.
na, da seid ihr ja bei mir ganz an der richtigen Interesse mit meinen Wünschen. Also ich fände so ein richtiges, entweder konfokales Laserscan oder so ein OTC-Gerät, wo man mal wirklich
Hautkrebs ohne Schneiden analysieren könnte. Und zwar so, dass man wirklich was Aussagekräftiges hat und nicht sagt, zu 84% ist es harmlos. Das fände ich eine Sache, die für uns Hautärzte einfach richtig genial wäre. Und wenn man in der Ästhetik bleibt, dann ist ja mein Traumgerät ein Hautschrumpfapparat. Am liebsten wie bei der Levis-Werbung, wo man sich in so eine Badewanne legt und dann schrumpft die Haut wieder dran, wie es früher mal war. Das fände ich ja, weil wenn du im Gesicht anfängst und machst es schön und dann machst du eine Plank und dann rutscht die Bauchhaut, die Oberschenkelhaut und alles gegen Schwerkraft, da weißt du ja gar nicht, wo du anfangen und wo du aufhören sollst. Also eine 60-jährige, sehr dünne Frau hat ein Hautüberschussproblem. Und oder guckt euch hier Karl Lagerfeld an, ja, dann sieht er super, super aus im Gesicht, hat einen hohen Kragen, hat irgendwie die Hände bedeckt. Du willst ja auch mal nackig irgendwo sein. Und da kommen dann die ersten Sorgen wieder. Und das ist manchmal auch einfach gemein. Und da hilft Bodyshaming schon sehr viel, dass man einfach gar nicht mehr so, also dass man da toleranter ist. Aber mit sich selber ist man halt nicht tolerant. Ja. Und man möchte sich ja so ein bisschen sehen, dass es alles noch knackig ist. Und also, um es kurz zu fassen, Hautschrumpfautomat.
Den Hautschrumpfapparat habe ich hier aufgeschrieben.
Ja,
Mal gucken, an wen wir den weitergeben können. Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft auf eine ganz andere Art und Weise. Aber sag mal, um mal jetzt ein bisschen von dem Berufsalltag tatsächlich buchstäblich wegzukommen, würde uns eigentlich tatsächlich interessieren, wie entspannt denn eine Frau Dr. Fischer mit diesem Alltag, mit diesem Background, mit diesem Lebenslauf. Was machst du, um wirklich mal runterzukommen?
Also, wie gesagt, ich habe Gott sei Dank diese Gabe des Abschaltens und das ist ganz, ganz wichtig. Und manchmal, wenn ich einen viel zu großen Druck habe, merke ich auch, dass ich dann so einen gesunden Mechanismus habe, der einfach sagt, stopp. Und dann gehe ich entweder spazieren, also für diese kurzen Goodies, ganz alleine, aber erst mit dem Hund und dann denke ich da ganz viel. Und ein Psychiater, dem habe ich mal erzählt, ich rede mal laut mit mir und ob das denn schon pathologisch sei. Und dann hat er zu mir gesagt, das ist das Allergesündeste. Und ich merke, ich gehe in die Sauna, 60 Grad, 2 Stunden und dann rede ich immer laut und dann löse ich die Welt, rette ich die Welt, löse Probleme. Also ich glaube, diese eingekapselte Zeit für mich alleine ist ganz wichtig. Und ich habe eine ganz, ganz glückliche und ganz tolle Familie. Und da auch die Auszeit. Auch wirklich zu sagen, ich habe dann die Gabe, ich kann dann mein Handy, die Leute wissen dann, ich bin über Notfall über meinen Mann erreichbar, ich kann mein Handy weg, ich mache kein Social Media. Und ich bin da mit meiner Familie, mit meinen Kindern, mit meinem Mann im Urlaub. Und das ist schon ganz wichtig. Und Sport. Ich glaube, Sport ist für die Seele einfach auch extrem wichtig. Aber auch mal dieses Alleinsein, mal wie auf so ein Glas Wasser zu gucken und sagen, okay, was ist denn jetzt gerade ganz wichtig und was brennt denn jetzt am meisten? Das mache ich mit mir selber am besten aus. Dann habe ich zwei, drei Leute. Ich sage mal, das sind meine Denkhilfen. Ich glaube, die sitzen einfach nur wie Dummies manchmal da und hören mir zu. Und da kann ich ganz viel reden. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man seine Gedanken äußert und während man die äußert, kommen einen Lösungen und Klarheit. Und dass man das sich, also dass man das zulässt, dass man auch mal nichts tut und wirklich mal nur für sich da ist. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Das hält einen gesund. Und was Sinnhaftes, noch was Sinnhaftes machen. Man muss noch irgendwas Gutes tun. Ich glaube, also wir tun ja mit unseren Patienten was Gutes, aber man muss irgendein cooles Sozialprojekt haben, wenn es einem gut geht. Sei es Kinderhilfe, Tierschutzbund, irgendwas. Das, glaube ich, ist ganz, ganz wichtig. Und wenn jeder nämlich ein bisschen was macht, dann ist auch ganz viel geholfen.
Unser Podcast heißt ja, wo ich schon mal da bin. Vielen, vielen Kollegen wird dieser Spruch vom Patienten bekannt vorkommen. Und, Frau Doktor, wo ich schon mal da bin. Wir haben uns fest vorgenommen, wir machen das mit unseren Gesprächsgästen auch so. Wo du schon mal da bist, würde ich dich gern fragen, hast du den ultimativen Tipp für unsere jungen Dermatologen? Du hast gerade von Familie berichtet, von Kindern. Du hast nicht berichtet, wie viele es sind, aber es sind offensichtlich mehrere. Wie Hast du das in deinem Leben gewuppt, so eine erfolgreiche Frau zu werden mit einer tollen und nicht kleinen Praxis überhaupt, mit einem sinnerfüllenden Nebenbei-Hobby, mit wirklich, du bist Vortragsreisende, dich trifft man ja, glaube ich, fast jedes Wochenende auf irgendeiner anderen Bühne. Also der ultimative Tipp an unsere jungen Dermatologen und Dermatologinnen, wie schafft man das, wo du schon mal da bist?
Also ganz wichtig ist Humor, wirklich, und eben und eine Gelassenheit. Ich will immer alles. Ich will von 10 Aufgaben will ich 10 schaffen. Und wenn man dann nur 6 schafft, muss man mit sich gutmütig sein und sagen, ach, ist jetzt auch scheißegal. Also ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man sich selber ein bisschen verzeiht, weil dann hat man 6 Punkte abgearbeitet. Das ist besser, wie wenn man sich 2 vornimmt und 2 schafft. Und mein ultimativer Tipp an alle: Man darf das Feiern nicht verlieren und vergessen. Und was ich eben verschwiegen habe, ist, manchmal, wenn ich wirklich einen sehr schlimmen Tag hatte und ich dann mal kurz eine Stunde nichts tue, ich kann mich ja abends, nachdem ich meine Kinder ins Bett gebracht habe, nochmal aufraffen und nochmal mit Freunden weggehen. Und am besten mit Künstlern oder mit irgendwelchen Leuten, die mit uns gar nichts zu tun haben, mit dieser Berufsgruppe. Und dann abends nochmal 3, 4 Mal herzlich lachen. Das kann ich auch mit meinem Mann, aber manchmal muss man auch einfach mal woanders hingehen und auch mal müde morgens aufwachen. Aber ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir diese Soziale haben. Und ich liebe nachts noch auch mal wegzugehen. Das hält mich sehr gesund, muss ich sagen.
In unserem Podcast wiegen wir die Gesprächsgäste so in Sicherheit, dass alle Geheimnisse ans Tageslicht kommen. Die
Stimmt.
feierwütige Tanja Fischer aus Potsdam.
Liebe, ich find das super. Und ich muss auch jetzt gar nicht jetzt irgendwie Drogen, Alkohol, das ist nicht mein Ding. Aber ich liebe zu lachen, zu feiern, zu tanzen, das finde ich super.
Der positive, die positive Hormonausschüttung ist nicht nur Ärzten klar, das wissen tatsächlich auch alle anderen. Wenn du heute Abend mal vielleicht nicht feiern gehst, sondern du hast dich als Leseratte geoutet, welches Buch liegt gerade auf deinem Nachttisch und kannst du unseren Hörern empfehlen?
Wisst ihr, was ich gerade durch habe, ist Steve Jobs, den ich jetzt, der ja eher nicht so ein agreeable Typ war, aber echt cool und sehr für die Welt eingestanden ist. Und ich wette, wenn der heute noch leben würde, hätte der seine KI und all das, was er angezettelt hat, auch schon wieder anders weitergelenkt und im guten Sinne. Das hat mich sehr beeindruckt. Und ich lese auch gern viel Altes. Also so, ich habe Marseille jetzt gerade gelesen und 1913 und solche alten Sachen finde ich auch ganz wichtig, dass wir diesen Rechtsruck, den man jetzt wieder spürt, dass man da einfach ganz, sich das dem ganz bewusst macht und dem gar keinen Boden gibt. Und ehrlich gesagt, ich muss das jetzt einfach mal so ganz frech sagen, ich kenne kaum einen wirklich Intellektuellen, der rechts ist, auch wenn ich da jetzt vielleicht ganz viel Ärger kriege. Ich habe auch gar nicht so viel Angst vor rechts, weil die Jungen oft Life-Work-Balance wollen und vielleicht eine Richterin hat mir gesagt, die machen eher die feigen Anschläge zu 10 gegen einen am Waldesrand. Aber es gibt keinen charismatischen Führer, der irgendwie richtig sein Unwesen treibt. Und ich glaube auch, dass das eher so eine Anti-Frust-Reihe ist. Aber trotzdem muss man all dem Einhalt gebieten. Und eine ganz enge Freundin von mir, Margot Friedländer, die jetzt 103 wird und viel Scheiße erlebt hat. Also das ist wirklich ganz schlimm, wo man sich einfach auch als Deutscher einfach sehr, sehr schämt. Das ist mir jetzt einfach nochmal ganz, ganz, ganz wichtig, dass wir als Ärzte da wirklich auch ganz laut sein müssen und einfach sagen, die Variation und Vielfalt von Menschen ist einfach so was Tolles und nichts Radikales darf man zulassen. Das ist mir ganz, ganz wichtig.
Jetzt haben wir sogar noch ein richtig tolles politisches Schlusswort von dir bekommen. Denn mit Blick auf die Uhr sind wir tatsächlich leider auch schon am Ende unseres wirklich tollen Gesprächs. Also erstmal, liebe Tanja, ganz, ganz lieben Dank für deine Offenheit, für die tollen Geschichten, für deine Sichtweisen, die du uns mitgegeben hast, die wir jetzt auch mit der Welt da draußen teilen können. Vielen, vielen Dank dafür. Dorit, wolltest du noch ein Schlusswort? Wolltest du noch was fragen, ganz zum Schluss, bevor ich jetzt hier den Deckel zumache?
Ich hab ja eingangs, glaube ich, zumindest gedacht, hatte ich es jetzt gesagt, weiß ich gar nicht mehr. Ich habe mich so gefreut auf diesen Podcast und auf das Gespräch unter uns. Und es hat meine Erwartungen total erfüllt. Also von dem her vielen lieben Dank,
Seid ihr
dass
toll.
du bei uns
Das war
warst und
ganz, ganz schön.
hat, ja, jetzt kenne ich noch mehr Leute und ChatGPT kann auf jeden Fall noch einiges über dich
Nein,
aufbauen.
genau, da müssen wir auffüllen. Also was ich gerne noch
Absolut.
ankündigen möchte, ist, dass wir mit dir, Tanja, auch im nächsten Jahr natürlich wieder eins von deinen tollen Webinaren planen. Wir haben zwar noch die Terminplanung nicht voll, aber ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster und gehe fest davon aus, dass du wieder mit an Bord bist. Das heißt, wer hier Interesse hat, sicherlich wieder im ersteren Bereich des Jahres 2025 dürfen wir dich dann auch wieder auf der Juderm Webinarbühne erleben. Also da für alle anderen da draußen einfach dranbleiben. Auf unserer Webseite gibt es bald neue Termine. Und
Wenn ich schon mal
ansonsten,
da bin.
wenn du schon mal da, jetzt haben, das haben wir jetzt
Nichts
auch
lieber als das. Nein, das
und
ist
auch
mir eine
das ist
ganz
jetzt
große Ehre.
unter Zeugen, auch das festgenagelt.
Ja.
Auch da kommst du nicht mehr raus.
Check.
Super. Dorit, wir haben echt viel
Ja.
erledigt heute, oder? Viel
Absolut.
erfahren.
Sehr
Hervorragend.
gut. Ihr seid ein
Ich
tolles
bin
Team.
glücklich.
Wirklich.
Vielen
Vielen,
Dank.
vielen Dank.
Dann möchte ich noch ganz kurz einen Ausblick auf unsere nächste Folge geben. Da freue ich mich ganz, ganz doll auf die Professor Dr. Kerstin Prechel, die Spezialistin ist im Bereich KI und Ethik. Und wer jetzt zunächst die Stirn runzelt und denkt, hä? Was ist denn das? Es geht natürlich auch für euch Ärzte mittlerweile immer mehr darum, den Einsatz von KI nicht nur zu genießen und zu nutznießen, sondern sich wirklich auch Gedanken darüber zu machen, welche Konsequenzen hat das, wie geht man damit um, ab wann wird die KI vielleicht ein Teammitglied und muss entsprechend integriert werden. Lauter Fragen, die dazu aufkommen. Also wer heute schon Fragen hat, die wir dann später an die Frau Professor Prechel stellen sollen, der darf uns die gern mitteilen. Ansonsten freut euch einfach schon auf den nächsten Podcast wieder in 4 Wochen. Selbe Stelle, selbe Welle. Ich freue mich jetzt schon auf euch. Vielen, vielen lieben Dank, liebe Tanja. Lieben Dank, Dorit, an dich. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss, macht's gut. Der Podcast Wo ich schon mal da bin ist eine BVDD e.V. Produktion. Redaktion Dr. Thyra Bandholz, Dr. Dorit Düker, Benjamin Groh, Christine Rosenow. Producer Christine Rosenow. Executive Producer Dr. Thyra Bandholz. Ton und Schnitt Christine Rosenow.